Game Changer sind wirklich so echte Leseerlebnisse, also Sachen, wo die wirklich was lesen und auch was davon haben. Ganz bekannt sind das Blitzlesen und das Lesetandem. Und das sind beides Methoden meiner Meinung nach, die unbedingt in den Leseunterricht wirklich reingehören. Ich will, dass Kinder später in der Lage sind, ordentlich zu lesen und an der Gesellschaft teilhaben können. Das ist das A und O.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags. Hier sprechen interessante Menschen darüber, wie Schulen in Zukunft besser werden können. Maximilian Czuliok, der Geschäftsführer des Ernst-Klett-Verlags, redet mit ihnen.
Lesen ist eine der zentralen Basiskompetenzen. Wer Texte sicher versteht, kann Informationen erschließen, Aufgaben bearbeiten und selbstständig lernen. In der Grundschule aber auch weit darüber hinaus. Gleichzeitig zeigt die aktuelle Klett-Umfrage zu den Basiskompetenzen, viele Lehrkräfte erleben, dass Kinder mit sehr unterschiedlichen sprachlichen Voraussetzungen in die Schule kommen und grundlegende Kompetenzen zunehmend unter Druck geraten. Leseförderung gehört deshalb zu den wichtigsten Aufgaben im Unterricht. Doch wie gelingt guter Leseunterricht heute? Welche Methoden fördern Leseflüssigkeit, Textverständnis und Motivation? Und wie können Lehrkräfte Kinder erreichen, die Lesen als anstrengend erleben? Darüber spreche ich heute mit Theresa Weber. Sie ist stellvertretende Schulleiterin, Klassenlehrerin, Autorin von Deutschlehrwerken und vielen auch als Zebra-Franz-Influencerin auf Social Media bekannt. Mit ihren praxisnahen Ideen zur Leseförderung inspiriert sie Lehrkräfte weit über die eigene Schule hinaus. Herzlich willkommen bei Zeugnis Zukunft, liebe Theresa.
Ja, danke. Ich freue mich, dass ich heute hier dabei sein darf. Hallo.
Theresa, du begleitest ja täglich Kinder beim Lesen lernen und arbeitest auch mit anderen Lehrkräften und Schulen zusammen. Wenn du dir heute eine erste, zweite, dritte Klasse in der Grundschule anschaust, was fällt dir da auf beim Thema Lesen lernen?
Ich habe aktuell als Klassenlehrerin sogar ein erstes Schuljahr, also bin gerade dabei hier im Leseprozess mittendrin, ne? Und man merkt, dass Kindheit sich einfach verändert hat, Kinder haben sich verändert und auch die Art und Weise, wie wir jetzt lesen und schreiben, mit Kindern gemeinsam lernen, diesen Lernprozess gestalten, ist einfach was ganz anderes, als wie das noch vor ein paar Jahren war, als ich vielleicht aus dem Referendariat rausgekommen bin. Da hat sich einfach viel verändert, ja. Das überträgt sich mit Sicherheit auch auf andere Unterrichtsstunden, aber gerade den Leselernprozess und den Schreiblernprozess, den müssen wir heute einfach anders gestalten, als das früher der Fall war.
Woran liegt das aus deiner Sicht? Wir reden ja viel darüber, dass Basiskompetenzen kontinuierlich sinken und dass Kinder mit anderen Voraussetzungen heute in die Grundschule kommen, als das noch vor 10, 15, 20 Jahren der Fall ist. Wo fällt dir das so im Schulalltag auf?
Das fällt in vielen Bereichen auf. Das fängt schon an bei Konzentrationsfähigkeit, ne, dass wir unsere Arbeitsphasen einfach anpassen müssen, dass Kinder heute nicht mehr die Möglichkeit haben, so lange konzentriert an einer Arbeit dran zu bleiben. Das heißt, das müssen wir anpassen, haben vielleicht mehrere Phasenwechsel im Unterricht, die da drin vorkommen. Ja. Das liegt mit Sicherheit auch an der Digitalisierung. Auf die will ich jetzt hier nicht alles schieben, aber es ist ein Riesenpunkt. Kinder erleben Lesen heute nicht mehr per se als das, wie wir es früher vielleicht erlebt haben. Ne? Ich glaube, dass viele Elternhäuser zu Hause auch digital lesen. Das ist vielleicht für Kinder aber von der Aufmerksamkeit her nicht das, was sie per se als Lesen wahrnehmen. Das ist für sie vielleicht in irgendeiner Hinsicht auch ein Daddeln oder sonst was. Ja? Dazu kommt, dass sich das Leben in der Familie komplett verändert hat. Ja? Als ich früher in der Grundschule war, bin ich mittags nach Hause gekommen. Meine Mama war zu Hause, die hat mit uns Hausaufgaben gemacht und hat mit uns geübt gemacht und getan, während Papa arbeiten war. Wenn ich alleine jetzt in meine eigene Familie reingucke, wir arbeiten hier beide und so ist es bei vielen Kindern der Fall. Die sind nachmittags nach der Schule in der Betreuung. Da kann am Nachmittag das Lesen, so wie das früher zu meiner Zeit stattgefunden hat, nicht stattfinden.
Woran erkennst du eigentlich bei dir in der Klasse, du hast gesagt, das ist eine erste Klasse, woran erkennst du rechtzeitig, dass ein Kind vielleicht zusätzliche Unterstützung beim Lesenlernen braucht?
Das merkt man ganz, ganz schnell, ganz am Anfang. Also wenn Kinder sich im Lese- und Schreiblernprozess so die ersten Laute erarbeiten, dann gibt es immer Kinder, die sich das unheimlich gut alles merken können, ne, und da sehr gut, sehr selbstständig vorangehen. Und es gibt Kinder, die da eben Schwierigkeiten haben, sich bestimmte Laute zu merken. Das ist ja so die erste Basis. Die müssen erstmal Laute wirklich verinnerlicht haben. Wenn sie dann zwei Laute zusammenziehen, ja, am besten Vokal und Konsonant, dann sind es ja erste Anlautsilben, die sie beispielsweise erlesen. Und da sehen wir gleich zu Beginn Kinder, die nicht in der Lage sind, diese Laute wirklich gut miteinander zu verbinden, sondern die lesen ganz oft Laute, wenn sie sie erkennen und wissen, wie sie klingen, lesen sie sie einzeln und sind nicht in der Lage, Silben zu lesen. Und da startet schon die erste Krux, ne? Das schraubt sich dann weiter hoch. Wenn ich dann mehrere Silben zu einem Wort verbinde, wird es immer schwieriger für mich. Es gibt Kinder, die einfach wirklich Laute lose aneinanderreihen. Die haben ja dann schon mal die ersten Schritte geschafft. Das heißt, sie kennen die Laute. Aber durch dieses Laute aneinanderreihen und nicht miteinander verbinden, wird ihnen der Sinn dieses Wortes nie für sie entschlüsseln. Das heißt, sie wissen einfach gar nicht, was sie da überhaupt lesen.
Was sind so Ursachen dafür, dass Kinder sich schwer tun bei diesem Lesekompetenzerwerb? Ist das die Übung? Ist das die Sprache? Ist das Motivation? Oder ist das vielleicht eine Kombination aus all diesen Dingen?
Vermutlich ist es eine teuflische Kombination aus allem. Sprache finde ich nochmal so zweigleisig. Natürlich haben wir Kinder in unseren Klassen, die vom Sprachstand her, weil sie vielleicht aus einem Flüchtlingsland zu uns gekommen sind, da einfach große Barrieren haben. Wir haben aber auch vom Sprachstand, das ist auch eine Basiskompetenz, finde ich, einige Kinder, die da vom Niveau her immer weiter absinken, die gar nicht mehr in der Lage sind, sich gut, adäquat auf den Punkt auszudrücken, ja. Natürlich ist Sprache ein Thema, aber ich glaube, Training ist ein Ding, was da unheimlich viel retten kann. Also wenn da viel trainiert wird, viel geübt wird, kann man da schon einiges machen. Ich bin allerdings nicht der Fan per se von diesem Lesen, lernst du nur, indem du selber liest. Also so einfach ist es jetzt irgendwie auch nicht.
Jetzt wollen wir natürlich auch über Lösungsansätze sprechen, vielleicht mal ganz, ganz grundsätzlich. Was sind aus deiner Sicht so wichtige Bausteine für erfolgreiche Leseförderung in der Grundschule? Training hast du schon gesagt, was sind da noch so Dinge, wo du sagst, die braucht es unbedingt?
Training ist total wichtig, aber die Kinder, die brauchen wirklich ein ganz, ganz, ganz spezielles Training. Also wie ich eben schon gesagt habe, dieses per se, ne, wir lesen jetzt einfach mal, das ist es nicht. Kinder kommen so ganz schnell in so einen blöden Teufelskreis rein. Das kann man sich, finde ich, wenn man das einmal so verinnerlicht hat, unglaublich gut vorstellen. Also jetzt nehmen wir mal an, die kommen so im ersten Schuljahr bei mir an und eigentlich sind sie ja alle total motiviert und haben Bock auf Schule. Ja, jedenfalls 90%. Die wollen ja eigentlich lesen. Dann geht's los, die lernen die ersten Laute, lernen vielleicht auch, wie sie verschliffen werden, können die ersten Silben lesen und dann geht's los, juhu, jetzt will ich loslegen und jetzt will ich lesen. Und dann werden mir vielleicht irgendwelche Silbenteppiche, Fibeltexte, ja, so ganz runtergebrochene kryptische Materialien vorgelegt, mit denen ich dann mein Lesen trainieren soll. Dass mich das als Kind jetzt vielleicht nicht unbedingt toucht, ist schon nachvollziehbar, ne? Also das können wir ja beide nachvollziehen. Das nächste, was die dann tun, ist, sie greifen zu einem Buch, weil sie sich denken, ah nee, ich will aber was Richtiges lesen. Und dann kommen die in so einen Teufelskreis rein. Ne? Ich weiß jetzt zwar, wie mein Lesen funktioniert, ich habe aber so elendig langweilige Texte vor mir liegen oder Übungen, die jetzt irgendwie gar nichts für mich sind. Also schnappe ich mir ein Buch, mit dem fange ich an zu lesen und stelle fest, Lesen ist total schwierig. Also bin ich total demotiviert, stelle mein Buch wieder zurück in mein Regal und denke mir, das war's, ja. Also wir müssen Kinder wirklich total differenziert, individuell da abholen, wo sie in ihrem Leselernprozess angekommen sind. Und es müssen irgendwelche Formate sein, die denen Spaß machen, ja. Die wirklich die touchen und die mitnehmen, ja. absoluter Gamechanger sind wirklich so echte Leseerlebnisse. Also Sachen, wo die wirklich was lesen und auch was davon haben. Selbst in höheren Klassen, so im zweiten, dritten Schuljahr, wenn ich da lesen trainieren will, dann kriegen die von mir kleine Arbeitsaufträge, verpackt in irgendwelchen Filmdöschen. Die sterben gerade aus, aber Ü-Ei-Verpackungen oder sonst was tun es auch. Ja? Und die lesen die und führen das aus, was da drin steht. Das ist ein absolutes, echtes Leseerlebnis. Ich belege auch noch sofort, was ich da gelesen habe. Und sowas macht denen Spaß. Ich habe ganz viele Leserätsel durch die Schule erstellt. Also wo dann drin steht, einen Weg, den die gehen müssen, bis sie irgendwo dann am Schluss ankommen und da noch ein finales Rätsel oder sowas lösen. Ne? Sowas brauchen die. Und wenn ich jetzt gucke, bei Kindern, die da so ganz, ganz früh starten im ersten Schuljahr, auch denen muss ich Material an die Hand geben, dass sie Spaß haben. Also wir haben im ersten Schuljahr eine Lesesonne gebastelt, ja, die es auch mittlerweile digital beispielsweise gibt. Ein Pappteller, wo Buchstaben draufkommen, Vokale hängen außen, zum Beispiel an Pfeifenputzern, und die Kinder schieben immer Perlen von ihrem Konsonanten zum Vokal und verbinden das, sodass sie da haptisch beteiligt sind. Ne? Ich muss das wirklich aufdröseln und muss gucken, dass ich denen früh Material an die Hand gebe, wo sie Spaß dran haben.
Das heißt, wenn ich es richtig verstanden habe, dann sagst du, Kinder sind einmal grundsätzlich neugierig und wollen lesen lernen, intrinsisch motiviert, weil es natürlich auch ein Stück weit Unabhängigkeit bedeutet, wenn man Dinge selbst sinnerfassend lesen kann. Aber dann kommt natürlich irgendwann einmal der Punkt, wo sie schon gerne weiter werden, wo es ein bisschen anstrengend wird, wo es dann Routine braucht, wo es Training braucht. Und dann muss man versuchen, diese Neugierde weiter am Leben zu erhalten, indem man Abwechslung findet, Spaß, kreative Methoden anwendet. Du bist ja bekannt dafür, dass du viel mit kreativen Methoden arbeitest. Woran erkennt man denn, dass eine Methode wirksam ist und nicht nur eine nette Idee?
Naja, dann, wenn sie beim Kind fruchtet, ne? Wenn ich sehe, dass danach auch besser gelesen wird, ganz einfach. Also dann sehe ich das. Da gibt es viel Spielerei, da hast du vollkommen recht. Ja, gibt es mittlerweile auch hier Silbenteppiche ohne Ende, auch als Spiel, als Bingo, hast du nicht gesehen. Das toucht Kinder gar nicht, also trifft die nicht ins Herz. Und das wird auch als Lesetraining, gebe ich Brief und Siegel, so nicht zielführend sein. Ich muss nachher sehen, dass da mehr bei rumkommt. Sowas kann ich beispielsweise mit einem Lautleseprotokoll oder sowas relativ schnell rausfinden. Und wichtig ist natürlich, dass ich die Kinder regelmäßig laut lesen lasse, sodass ich sehe, wie es läuft.
Jetzt bist du bekannt für deine praxisnahen Unterrichtsideen, und ich würde da gerne in die eine oder andere einsteigen, um zu verstehen, wie sie funktionieren. Ich habe gesehen, du arbeitest zum Beispiel mit etwas, das sich Augenaufwärmübung nennt. Wie funktioniert denn das?
Ja, das mögen die Kinder total gerne. Das finden sie wirklich gut. Das sind Lese-Warm-Ups, ganz genau, wo die Kinder erstmal zum Aufwärmen ihre Augen aufwärmen. Ne? Also beispielsweise schließ erstmal deine Augen 3 Sekunden und mach sie dann ganz schnell wieder auf. Ne? Oder wir kennen es vielleicht auch von Labyrinthen. Wege, die sie mit den Augen hinterherfahren, einfach nur um die Augen zu trainieren, aufzuwärmen. Oder beispielsweise, wo ich meinen Blicksprung schulen muss. Ne? Ich muss zum Beispiel Teile miteinander verbinden. Ja? Das sind Sachen, wo sie erstmal aufgeweckt werden, sodass ihre Augen hell und wach sind, damit sie danach gut trainieren können. Und sowas funktioniert am allerbesten an einem Tablet oder beispielsweise auch im Klassenverband, so mache ich es in der 1, an der digitalen Tafel. So machen die das alle zusammen und haben da einen Riesenspaß dran. Im Übrigen auch die Kinder, die fitte Leser sind, die trotzdem ja ein Recht darauf haben, ihre Augen aufzuwärmen. Ganz genau. Und das ist ein optimales Training, um dann halt eben in den Lesen reinzugehen.
Jetzt gibt es eine zweite Sache, die mir in Erinnerung geblieben ist, nämlich das Lesen in Bewegung. Das klingt zunächst vielleicht etwas ungewöhnlich, aber warum kann Bewegung das Lesen fördern?
Lesen in Bewegung lieben alle Kinder. Ich habe eben schon mal eingangs kurz erklärt, dass die Aufmerksamkeitsspanne bei den Kindern gesunken ist. Ne? Wenn ich vielleicht früher noch so 10 Minuten im Referendariat für eine Arbeitsphase am Platz eingeplant habe, würde ich das heute nicht mehr machen, sondern würde wirklich kürzere Phasenwechsel im Unterricht grundsätzlich einbauen, auch im Leseunterricht. Das habe ich bei einem Lesen in Bewegung fast automatisch, ja, weil die Kinder immer in Bewegung sind. Das heißt, Sie laufen los, schnappen sich in irgendeiner Form irgendein Wort, was sie lesen, und das müssen sie beispielsweise auf einem vorgefertigten Arbeitsblatt wiederfinden, in einer bestimmten Farbe anmalen, so wie das ist, was sie beispielsweise mitnehmen. Ne? Aktuell läuft es unglaublich gut zur Fußball-WM, dass sie zum Beispiel Wörter haben, auch einfach differenziert. Man kann das in der 2-3 auch noch mit kurzen Sätzen machen. Ne? Aber die haben sie auf einem Fußballkärtchen draufstehen. Der Fußball ist in einer bestimmten Farbe angemalt. Sie schnappen sich diesen Fußball, nehmen den mit an ihren Platz, haben ein passendes Wimmelbild da liegen, suchen das, was sie gelesen haben auf dem Wimmelbild, malen es in der passenden Farbe an. Gut ist. In der Bewegung, das wissen wir alle, Bewegung ist gut für unseren Körper. Ne? Es trainiert die Muskulatur. Ich versuche den Kindern in der Grundschule immer zu erklären, dass unser Gehirn auch ein Muskel ist. Der muss auch trainiert werden. Und in dieser Bewegung werden die nicht müde. Die haben also wirklich immer wieder Abwechslung drin und merken im Grunde gar nicht, wie gut sie da lesen. Auch sowas würde sich beispielsweise schon mit Wortanfangssilben eignen. Funktioniert auch wunderbar.
Wie gehst du eigentlich mit Kindern um, die das Lesen eher vermeiden, weil sie vielleicht negative Erfahrungen damit gemacht haben?
Die gibt's leider immer wieder. Gibt ja auch Kinder, die so versuchen, so unterm Radar zu laufen, ne? Die sich immer so ein bisschen abschirmen oder so. Die haben wir tatsächlich im Unterricht immer wieder. Ich versuche, die ganz bewusst zu mir zu holen und mit mir zu lesen. Und ich würde bei so Kindern, die Schwierigkeiten haben, die da ja auch schon wissen, dass sie Schwierigkeiten haben, sonst würden sie so nicht handeln. Bei denen würde ich von dem Lesetraining, was wir einsetzen, immer eine Stufe niedriger ansetzen, sodass die immer ein Erfolgserlebnis haben. Also da wirklich lieber niedrigschwelliger reingehen, der Spaß im Vordergrund und dann wirklich ein Erfolgserlebnis, das feiern die und werden beim nächsten Mal vielleicht schon lieber dran gehen.
Gibt es aus deiner Sicht eine Methode, von der du sagen würdest, die wird unterschätzt, obwohl sie extrem wirksam ist?
Ja, es gibt viele Methoden im Lautlesetraining. Ganz bekannt sind das Blitzlesen und das Lesetandem. Und das sind beides Methoden meiner Meinung nach, die unbedingt in den Leseunterricht wirklich reingehören, die da absolut rein müssen, und zwar in jeden Leseunterricht. Ich würde so ein Blitzlesen ganz, ganz, ganz früh starten. Also ich habe jetzt auch wieder gestartet im Halbjahr von Klasse 1, ja. Und auch das Lesetandem, es wird in der Fachliteratur eigentlich empfohlen, wenn die auf einer Satzebene sind, wenn sie das schon lesen können. Auch da würde ich im Zweifelsfall früher ansetzen, denn dadurch, dass wir in den Schulen personell oft nicht so gut aufgestellt sind, kann man meiner Meinung nach da einiges rausholen.
Jetzt gehen wir mal eine Ebene höher. Du bist ja nicht nur Lehrerin, sondern auch stellvertretende Schulleiterin. Dadurch hast du natürlich nochmal einen anderen Blick auf das Thema. Wie gelingt es, ein Kollegium für neue Wege in der Leseförderung zu gewinnen? Und welche Rolle spielt dabei da die Schulleitung, wenn Leseförderung zu einer gemeinsamen Aufgabe in der Schule werden soll?
Ja, ich habe das Glück als stellvertretende Schulleiterin, dass ich auch die Vorsitzende der Fachkonferenz Deutsch mit einer Kollegin zusammen bin, und wir brennen beide für Lesen. Ich habe immer das Gefühl, wenn man das Kollegen augenscheinlich erklärt, und wir sitzen ja alle im gleichen Boot, wir haben alle die gleichen Probleme mit unseren Klassen, und man da gute Ideen liefert, Möglichkeiten zur Umsetzung zeigt, am besten passendes Material direkt zur Hand hat und das zeigt, ja, dann kann man da schon einige Kollegen mitnehmen. Was ich allerdings auch empfehlen kann, ist, es ist immer ein Unterschied, ob ich als Kollegin was erkläre oder als stellvertretende Schulleiterin oder ob ich vielleicht nicht doch nochmal jemanden an die Schule ranhole, der fachwissenschaftlich da vielleicht nochmal eine Stufe höher ist, irgendein Referent extern, der da auch nochmal was zu sagt, ne? Das kommt bei Kollegen oftmals schon auch nochmal besser an. Aber trotzdem habe ich das Gefühl, wenn man selbst dafür brennt und das zeigt und wirklich passende Materialien zur Hand hat, das vorstellt, ja, sodass Kollegen direkt was haben, was sie umsetzen können, dann springen die da gerne mit ins Boot.
Das heißt, das Erfolgsrezept ist, Ideen zu haben, die niederschwellig sind und auch vielleicht ohne großen Aufwand für die einzelne Lehrkraft auch umsetzbar sind.
Genau.
Was würdest du sonst sagen? Wie wichtig ist Fortbildung? Wie wichtig ist gutes Material? Wie wichtig ist es auch, Dinge gemeinsam auszuprobieren und auch gute Vorbilder im Kollegium zu haben?
Also ausprobieren, finde ich, ist das A und O. Das mache ich regelmäßig. Das sage ich selbst am Elternabend. Ich sage es auch den Kindern immer, wir testen heute was, wir probieren was aus, ja. Und dann muss man schauen, ob das fruchtet oder nicht. Und ich finde, da müssen wir als Lehrkräfte einfach ein bisschen mutig sein und müssen auch mal den Mut haben, eventuell zu scheitern. Also bei einer Methode zu sagen, nee, das war es nicht, ja. Wichtig sind auf alle Fälle gute Vorbilder, ne. Also ich versuche den Kollegen beispielsweise auch immer zu sagen, so ein Lautlesetandem, das ist mal nicht nebenbei eingeführt. Das geht so schnell nicht. Also dafür brauche ich ein paar Wochen und es ist harte Arbeit. Es zahlt sich aber hinten raus wirklich aus, ja. Und deswegen haben wir da zum Beispiel gesagt, wir starten im ersten Schuljahr und nennen das Ganze jetzt nicht Lautlesetandem, sondern wir machen einfach ein Partnerlesen da draus. Und die lesen einfach schon mal zu zweit, sodass sie die Theorie schon mal einfach kennen, ja, und in ihrer Praxis sogar umsetzen. Und das meine ich damit, da Kollegen mitzunehmen und zu sagen, komm, wir probieren das einfach mal. Ja, mehr als schief gehen kann es ja nicht, aber wir haben laut gelesen. Meine Güte, passiert ja nichts. Einfach mal ausprobieren, könnte ja klappen. Ja, und das finde ich ist einfach total wichtig. Auch selbst, klar, als Vorbild vorzugehen, aber ich bin auch nicht allwissend, ja, und auch ich mache Fehler und ich finde, so authentisch muss man eben sein.
Was würdest du Schulen raten, die sagen, wir wissen zwar, wie wichtig Lesen ist, aber uns fehlt einfach im Alltag die Zeit dafür?
Im Alltag die Zeit, das lässt sich überall einsetzen. Überall. Also wirklich, das ist ja noch nicht mal festgelegt auf den Deutschunterricht. Ich könnte ja beispielsweise Lautlesetraining auch einsetzen im Sachunterricht. Das ist ja überhaupt kein Eck. Dann nehme ich halt einen Sachtext, ja, und lese den mit der Klasse gemeinsam. Das lässt sich überall einbinden, ja. Mathematik ist vielleicht jetzt nicht per se das beste Fach dafür, ja. Aber das geht überall, definitiv. Und wenn man da so ein bisschen mutig ist und vielleicht Lust drauf hat, was auszuprobieren, dann findet man da ganz sicher Ecken und Nischen, wo man das ausprobieren kann. Es ist ein absoluter Gewinn, ja. Und wie gesagt, also Sachunterricht, das ist das Erste, was mir einfällt. Aber selbst in Religion können wir alle möglichen Texte nutzen, um sie zum Lesen wirklich zu trainieren, zu nutzen, ja. Was spricht dagegen, dass ich beispielsweise eine Bibelstelle in einem Tandem lese? Also da gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten.
Wenn man jetzt über Lesen spricht, dann spricht man auch sehr schnell über Verantwortung, weil wir alle wissen, wenn man Kinder beim Lesen verliert, dann verliert man sie natürlich auch in ganz vielen anderen Lernbereichen. Das ist eine große Aufgabe und auch eine große Verantwortung für Lehrkräfte. Wie gehst du ganz persönlich mit dieser Verantwortung auch um?
Das ist ja das, was mich am meisten umtreibt. Wenn die nicht lesen können, können die nachher Riesenprobleme an unserer gesellschaftlichen Teilhabe bekommen, ne? Also das zieht einen Rattenschwanz mit sich. Da schnürt sich mir so ein bisschen die Kehle zu, ne? Darf man gar nicht so weit drüber nachdenken. Wer nicht richtig lesen kann, der wird Schwierigkeiten bekommen, in Mathematik die Aufgaben ordentlich zu lesen und zu verstehen, ja? Der hat in Sachunterricht Probleme, was zu lesen. Ja, wir können da Nachteilsausgleiche erwirken. Das ist alles fein. Aber es kann nicht per se die Lösung hier sein. Wenn ich später erwachsen bin, dann wird es irgendwann so sein, dass ich hoffentlich einen Arbeitsvertrag unterschreibe. Den muss ich lesen können. Ich muss meinen Mietvertrag lesen können. Und wenn ich einkaufen gehe im Supermarkt, dann muss ich wissen, was es für Angebote gibt, was das für Preise beinhaltet und muss da in der Lage sein, das lesen zu können. Und das ist aber genau das, wie ich eben so sage, das treibt mich am meisten um. Aber das ist das, warum ich auch so stark dafür acker, weil das genau das ist, was ich will. Ich will, dass Kinder später in der Lage sind, ordentlich zu lesen und an der Gesellschaft teilhaben können. Das ist das A und O. Und ich glaube, wenn Kollegen sich dessen bewusst sind, dann werden sie auch ganz schnell in ihrem Unterricht Wege finden, um das zu trainieren.
Jetzt hast du vorher gesagt, man braucht auch da oder dort mal den Mut zu scheitern und man muss irgendwie Wege finden, auch mit Rückschlägen umgehen zu können. Was hilft dir, wenn du siehst, Fortschritte kommen vielleicht langsamer, als du erhofft hättest?
Dann muss ich immer an mein Referendariat denken, hat mein Ausbilder mal gesagt. Frau Weber, denken Sie immer dran, Gras wächst nicht schneller, wenn man dran zieht. Und da muss muss ich heute echt noch dran denken. Ja, aber wir müssen ja nicht alle zum gleichen Zeitpunkt ans Ziel kommen, ja? Also das Schöne ist ja wirklich zu sehen, dass sie alle sich weiterentwickeln, ja? Jeder in seiner Art. Muss man mal tief durchatmen, muss vielleicht nochmal gucken, wo gibt's eine Möglichkeit, wo kann ich noch so ein bisschen dran schrauben, welche Möglichkeit kann ich noch einsetzen, um weiter zu trainieren. Aber da muss man wirklich einfach mal durchatmen und die kleinen Erfolge feiern. Es sind keine großen Schritte, die wir da machen müssen. Auch die kleinen Schritte bringen uns da zum Ziel.
Diesen Satz mit Gras wächst nicht schneller, nur weil man daran zieht, ich glaube, den werde ich mir selber ins Stammbuch schreiben, weil der hilft in so vielen Situationen im Leben weiter.
Immer wieder.
Jetzt haben wir kurz über Rückschläge gesprochen oder wie man damit umgeht, wenn vielleicht Dinge nicht ganz so schnell funktionieren, wie man es sich erhofft hat. Auf der anderen Seite, gibt es ein Kind oder eine Erfahrung, die du gemacht hast, die dir besonders gezeigt hat, warum diese Arbeit so wichtig ist und sich lohnt?
Ja, das gibt's immer wieder, aber ich habe tatsächlich ein Kind, das werde ich nie vergessen. Da habe ich am Anfang gedacht, oh Gott, es wird total schwierig, also weil es einfach Schwierigkeiten hatte, sich Laute zu behalten, die zusammenzuziehen. Wir sind ganz, ganz lange auf einer Silbenebene geblieben. Wir haben wirklich viel ausprobiert. Wir hatten noch einen Lesefeil, mit dem gelesen wurde, ne? Das Kind hat einen festen Partner, mit dem es gelesen hat. Wir haben Audio-Tandems selbst aufgesprochen mit den Kindern und das Kind hat mit Audio-Tandems trainiert. Und ganz ehrlich, dann waren irgendwann 6 Wochen Sommerferien und man sieht auch mal, was Pausen helfen, ja, einfach mal wirklich das Gehirn frei zu lassen. Und nach 6 Wochen Sommerferien haben wir wieder ganz normal im Unterricht gestartet und ich dachte auf einmal, huch, was ist denn da passiert? Also, das war ein kleiner Schritt, ja, aber es hatte keine Laute vergessen, es konnte die Silben noch zusammenziehen und wir haben genau an der Stelle weitergemacht, ja, und haben genau weiter trainiert und es hat gut funktioniert mit dem Lesen, ja. Das heißt, auch das sollte man sich immer mal so vor Augen führen. Wir können da nicht immer weitergraben, machen und tun und wir brauchen auch in Schule keine Angst vor irgendwelchen Ferien zu haben, weil wir uns dann irgendwie einreden, nach 6 Wochen haben die irgendwie alles gelöscht oder so. Das ist nicht der Fall, ja, jedenfalls nicht per se. Da muss man immer mal auch ein bisschen abwarten, gucken und wie gesagt, das ist so ein Fall, den ich noch in Erinnerung habe, gerade nach den Sommerferien, wo ich dachte, hoppla, was ist denn da jetzt auf einmal passiert? Ja.
Also passt ja auch zu dem Beispiel mit dem wachsenden Gras. Auch kleine Schritte bringen uns weiter und bringen uns ans Ziel. Manchmal braucht man einfach die Geduld. Wir haben vorhin auch schon über das Thema gute Vorbilder gesprochen. Viele kennen dich jetzt auch schon von Social Media. Du teilst dort Ideen, Methoden, Einblicke in deine Arbeit. Damit erreichst du ja auch viele Lehrkräfte außerhalb deines eigenen Kollegiums. Was bekommst du eigentlich von dieser Community zurück?
Ja, das ist spannend. Also ich freue mich immer, wenn ich irgendwelche Fortbildungen machen darf, weil die Lehrkräfte, die dran teilnehmen, sind ja meistens Online-Fortbildungen, im Chat direkt schreiben, oh toll, ich freue mich über das Material, das sind so super Ideen. Ich gucke auch immer, dass wirklich was dabei ist, was man am besten morgen direkt einsetzen kann, weil das am meisten Spaß macht und die größte Entlastung auch für Lehrkräfte ist. Und das macht total Laune, wenn die dann da schreiben, danke und ich habe so viel mitgenommen und ich freue mich so. Ja, ich bin auf Insta mit einer ganz lieben Kollegin auch aktiv und da erfahren wir das auch ganz oft. Also, dass dann Lehrkräfte zum Beispiel diese Lese-Warm-Ups feiern, ja. Gerade dieses Lesen in Bewegung, wo viele geschrieben haben, es ist so einfach und funktioniert so gut. Ja, genau, und das ist es, ja. Und das tut halt gut, wenn man merkt, da sind noch andere, die sich auf den Weg machen, die genauso begeisterungsfähig sind, ja, die aber auch begeistert von der Sache sind und einfach mitmachen. Also, das tut mir natürlich total gut. Aber auch im kleinen Rahmen finde ich es im Kollegium total toll. Ich habe eine liebe Kollegin, die ganz oft fragt, wenn sie irgendwo was sieht von mir, hast du das vielleicht noch da liegen? Ich würde es auch gern ausprobieren. Darf ich das mal testen oder so? Ja. Und die dann auch kommt und sagt, das ist ja total gut. Ja. Blitzlesen haben wir im ersten Schuljahr ganz, ganz früh gestartet, auch digital. Und dann sagte sie auch, kann ich da mal eine Vorlage von dir haben? Ja, natürlich. Und wenn die dann ankommt und sagt, auch hier, meine Kinder feiern das, die finden das so gut. Wir haben irgendwann unsere Klassen Maskottchen eingebaut. Immer wenn das noch zu sehen war beim Blitzlesen, musste man einfach hochspringen, ne? Bewegung, wir hatten es davon, ja. Also das sind einfach Sachen, die gut tun, wo man sieht, andere Leute können es gebrauchen, aber andere Leute sind genauso begeistert und machen da gerne mit. Das ist auch das, was mich antreibt, sage ich ganz klar. Also die Kinder natürlich, ja, aber ganz klar andere Kolleginnen und Kollegen, die den Weg so mitgehen.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, wie wichtig Lesen ist für die Bildungskarriere, darüber hinaus fürs Berufsleben, für gesellschaftliche Teilhabe. Und wir haben auch darüber gesprochen, dass das Lesen lernen nicht einfach ist. Da geht es um Leseflüssigkeit, um Textverständnis, um Motivation. Und dann geht es noch darum, wie man diese Dinge auch sinnvoll miteinander verbindet. Wie kann man sich eigentlich davor stützen, im Unterricht zu viele Ziele gleichzeitig zu verfolgen und zu viel zu wollen?
Also ganz, ganz wichtig ist für sich, finde ich, dass man erstmal sich einen klaren Weg strukturiert. Ja? Wie baue ich denn mein Lesen im Unterricht auf? Ja, das haben wir in Klasse 1 auch gemacht. Wir haben bei uns eine Leseband eingeführt, bei uns an der Schule mit den Kollegen gemeinsam. Und wir haben uns in Klasse 1 ganz genau überlegt, wie bauen wir das auf? Und so wie wir überlegt haben, wie lernen unsere Kinder richtig schreiben, anhand Schreibentwicklungsstufen, haben wir auch überlegt, wie lesen wir mit denen, auch mit dem Leseband, ne? Wie gehen wir da vor? Wir haben gemeinsam Material entwickelt, haben das wirklich kleinschrittig strukturiert und haben anhand dieses Konzeptes dann losgelegt. Und das, finde ich, ist sowas, was man vorher einfach nutzen sollte. Also gerade, wenn man in Klasse 1 startet, dass man da guckt, wie baue ich mein Lesen auf? Ja? Wir hatten es eben von den Lauten und den Silben, die zusammengezogen werden. Was mache ich dafür, damit Kinder diesen Schritt hinbekommen? Welche Materialien nutze ich genau an dieser Stelle? Und wenn Sie auf der Stufe sind, was kann ich Ihnen geben, um die nächste Stufe zu erreichen? Wie geht das weiter? Welche Materialien habe ich da in der Hand? Ne? Also das muss ich für mich klar aufgedröselt haben als Lehrkraft. Dann endet es auch nicht so uferlos. Und sei es drum, ich bin jetzt beispielsweise in Klasse 2, merke mit dem Lesen in meiner Klasse hapert und ich habe vielleicht noch kein Blitzlesen gemacht oder noch kein Lesetandem oder sowas, dann habe ich ja da immer noch die Möglichkeit, das einzuführen. Ne? Grundsätzlich finde ich eh bei allen Überlegungen, die man sich so macht, das Allerwichtigste ist, dass man offen bleibt, alles Mögliche wieder über den Haufen zu schmeißen, zu streichen und neu auszuprobieren. Das ist das Allerwichtigste.
Jetzt hast du schon ein paar Mal die Materialien angesprochen und natürlich muss ich dir die Frage stellen als Geschäftsführer eines Bildungsmedienverlags. Was macht denn gute Materialien aus, wenn es ums Lesenlernen geht?
Gute Materialien müssen klar erkennbar sein für Kinder, die müssen sofort lesbar sein. Sie müssen meiner Meinung nach völlig unaufgeregt sein, also da darf nichts irgendwie von ablenken oder sonst was. Ich bin beim Blitzlesen ein absoluter Fan von ganz klaren, einfachen Blitzlesekarten. Fertig, ja. Mit einer Sanduhr von einer Minute und damit wird dann ordentlich trainiert, ja. Ich liebe allerdings auch diese klaren Lesetrainingsseiten, die es in den Lehrwerken gibt. Ja, weil die Kinder da super gut mit trainieren können. Die sind oftmals im Silbendruck und die sind halt eben völlig unaufgeregt. Die folgen so einem klaren Schrittsystem. Das heißt, die Kinder wissen auch, wie das funktioniert. Aber das ist mir total wichtig. Und was wichtig ist, ist, dass man den Kindern dieses Material, sei es Blitzlesekarten, ja, sei es Lesetandemtexte, findet man genügend im Internet, ja, die man sich kostenlos downloaden kann. Die findet man in den Lesebüchern überall drin und wir alle haben die Möglichkeit, sie noch so anzupassen, dass sie auf unsere Lerngruppe wirklich optimal passt oder auf das einzelne Kind passt, ja. Aber auch da bin ich immer der Meinung, die Kinder müssen das Step by Step präsentiert bekommen. Eins nach dem anderen, sodass sie damit umgehen können und wissen, wie es funktioniert. Möglichst schrittweise und völlig unaufgeregt, sodass sie einfach die Materialien kennen und damit dann arbeiten können.
Therese, wir haben hier bei Zeugnis Zukunft eine schöne Tradition. Wir stellen dann gerne zum Schluss des Podcasts 3 kurze Fragen, um das Gespräch abzurunden. Das möchte ich gerne auch mit dir machen. Bist du bereit?
Oh ja, ich bin gespannt.
Wenn du Lehrkräften eine Sache für die Leseförderung mitgeben könntest, was wäre das?
Lautlesetraining.
Was sollten Schulen jetzt tun, um das Lesen wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken?
Das Allerwichtigste wären personelle Ressourcen zu schaffen. Wir brauchen Personen in den Klassen, wir brauchen Menschen.
Und was wünschst du dir für die Kinder, die gerade das Lesen lernen?
Für die wünsche ich mir, dass sie trotz digitaler Ablenkung und allem drum und dran diesen Genuss von Lesen erfahren. Wenn ich selbst lese, ich schaffe das mittlerweile wieder in den Ferien, dann tauche ich in so eine Welt ab und bin völlig woanders. Und ich wünsche mir, dass dieser Funke bei den Kindern überspringt und sie wirklich genau das erleben, dieses genussvolle Lesen, was mich in eine ganz andere Welt abtaucht. Lässt.
Liebe Theresa, danke für deinen Optimismus und für das Gespräch und die vielen praxisnahen Einblicke. Ich nehme für mich mit, dass gute Leseförderung Struktur braucht, Wiederholung braucht, klare Ziele, aber eben auch Freude, Bewegung und Kreativität und Lehrkräfte, die bereit sind, immer wieder neue Zugänge zu suchen. Das Lesen lernen ist keine einfache Sache, sondern es ist anspruchsvoll, aber es ist auch eine der wirksamsten Aufgaben, die Schule leisten kann. Theresa, danke fürs Dabeisein.
Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich habe mich riesig gefreut.
Wer mehr von Theresa und ihren Ideen erfahren möchte, findet weitere Anregungen in unserem Grundschulblog. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge.
Zeugnis Zukunft, der Bildungspodcast des Ernst-Klett-Verlags.